Und damit herzlich willkommen zu Thüringen, was geht? Einem Podcast der Volontärinnen und Volontäre von Funke Thüringen. In jeder Folge gehen unsere Hosts Julian und David der Frage nach, was den Freistaat wirklich beschäftigt. Real, ungeschönt und direkt live aus dem Herzen von Deutschland. Heute mit dabei
Ines Engelmann.
Antonia Wurm.
Ja, Ines, Antonia, wunderbar, dass ihr da seid. Herzlich willkommen bei Thüringen, was geht? Und damit auch herzlich willkommen an unsere Zuhörer und ZuhörerInnen zu Thüringen, was geht? Hier am Thomas-Ecken Erfurt bei Funke Medien Thüringen. Wir möchten heute über alternative Medien sprechen und Verschwörungstheorien. Das ist dann natürlich ein empfindliches Thema, weswegen wir auch zwei ExpertInnen eingeladen haben zu uns aus Jena. Vielleicht könnt ihr euch mal kurz vorstellen.
Ich bin Ines Engelmann, Professorin für Kommunikationswissenschaft mit Schwerpunkt empirische Methoden und wir haben derzeit ein Projekt zu alternativen Medien und forschen dazu, zu den Inhalten, zu den Produzierenden und auch zu den Nutzenden.
Ich bin Antonia Wurm, ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Kommunikationswissenschaft in Jena und meine Dissertation beschäftigt sich mit dem Selbstverständnis und den Nachrichtenroutinen der Produzenten von alternativen Nachrichtenmedien.
Da fange ich erstmal jetzt so an. Was sind alternative Medien überhaupt?
Ja, das ist eine sehr komplexe Frage, weil alternative Medien gibt es eigentlich schon eine ganze Weile und schon in den 70er, 80er Jahren wurde die Taz schon als alternatives Medium bezeichnet. Also das sind sozusagen Medien, die entweder mehr zum demokratischen Verständnis beitragen wollen oder die sozusagen so eine eigene Community bilden wollen, weil sie sich irgendwie in den etablierten Medien nicht gesehen fühlen oder nicht gut genug abgebildet sehen. Und jetzt haben wir seit den letzten 10 Jahren etwa, dass auch rechte Akteure das Gefühl haben, dass sie von den etablierten Medien nicht abgebildet werden oder nicht so gesehen und abgebildet werden, wie sie sich das vorstellen. Und deshalb haben sie jetzt auch eigene Medien etabliert, die jetzt aber nicht immer zwingend zum demokratischen Diskurs beitragen, sondern mitunter auch eben das Gegenteil davon wollen, sondern zum antidemokratischen Diskurs beitragen oder irgendwie gegen die liberale Demokratie argumentieren.
Ja, dieses Kollektivverständnis ist auf jeden Fall ganz zentral und es gab durchaus auch Bewegungen, in denen das positiv assoziiert wurde mit sozialem Wandel, zum Beispiel bei den Studentenbewegungen in den 60er, 70er Jahren, dass so dieses alternative Verständnis sozusagen auch dann einen gesellschaftlichen Wandel anstoßen soll.
Inwiefern hängt da Populismus mit zusammen? Also du hast ja gerade rechte Medien auch angesprochen.
Ja, also es werden verschiedene Typen von alternativen Medien heutzutage unterschieden. Ein Typ ist so ein rechtspopulistischer Typ, wo man tatsächlich so Inhalte findet, die gegen die Eliten sind oder die gegen bestimmte Gruppen sind, gegen Juden oder andere religiöse oder auch ethnische Gruppen. Das ist das eine. Und die verschwörungstheoretische Gruppe ist sozusagen so ein anderer Typ alternatives Medium. Und es gibt dann auch noch linksalternative Medien, die so eine andere Art von Kritik noch bilden. Also es ist kein homogener Block. Es gibt verschiedene Typen alternativer Medien.
Das ist sehr interessant. Also die Unterscheidung zwischen Populismus und rechtsextremistischen Medien, das ist sehr interessant. Also, dass es dann doch eine Unterscheidung gibt zwischen diesen beiden Typen noch. Das ist, ja. Also, Sie haben sich ja auch im Rahmen Ihrer Forschungsprojekte auch mit der Analyse von Diskursen auseinandergesetzt. Welche Debattenkultur herrscht denn überhaupt in alternativen Medien im Vergleich zu herkömmlichen?
Ja, auch da gibt es nicht das eine Kriterium oder die eine Regel. Also das eine ist wohl, was man sagen kann, dass sie sich jetzt nicht so sehr an journalistische Standards halten, sondern dass sie da ein Stück weit aktivistischer unterwegs sind und klar ihre ideologischen Sichtweisen auch kundtun und oftmals auch Meinungen und Nachricht miteinander vermischen. Also dieses journalistische Neutralitätsgebot, das ist denen jetzt nicht so wichtig, das ist eins. Teilweise findet man dann auch den Hinweis, dass sie es mit der Wahrheit oder mit der Faktenbasiertheit ihrer Informationen nicht so genau nehmen. Das ist teilweise dann, dass sie Informationen weglassen, teilweise auch, dass sie falsche Informationen präsentieren oder zumindest so die Nachrichten oder die Informationen darstellen, dass man sie falsch interpretieren kann. Das ist so ein weiterer Schwerpunkt. Teilweise findet man auch diese Verschwörungsnarrative, also da sind wir dann sehr weit von Faktenbasiertheit, sondern das ist dann alles im spekulativen Bereich oder auch im, ja, eben im Bereich der Verschwörungsnarrative. Und was man halt noch so finden kann, ist teilweise auch so eine menschenverachtende Darstellungsweise, also dass da sozusagen, ja, Inzivilität, Hate Speech, also dass es nicht mehr in so einer neutralen Sprache, sondern dass es sehr emotional aufbereitet ist, sensationell, also ein Stück weit auch so sich der Möglichkeiten bedient, die man auch im Boulevardstil finden kann.
Das Gefährliche ist auch, dass die häufig das mischen. Also man hatte Inhaltsanalysen gesehen, dass häufig tatsächlich Beiträge von Nachrichtenagenturen übernommen werden, die dann faktisch korrekt sind und dann in anderen Beiträgen eben wieder Desinformation eingestreut wird oder Inzivilität und Impoliteness verwendet wird. Man kann das so unterscheiden. Inzivilität bedeutet wirklich, dass die demokratische Legitimität infrage gestellt wird, also dass man sagt, das sind irgendwie Faschisten oder Diktatoren und diese Personen haben kein Recht, am Diskurs teilzuhaben. Und Impoliteness geht eher in diese Richtung einfach der Beleidigung, sage ich mal. Also wenn Trump Biden als Loser bezeichnet, dann ist das Impoliteness. Aber wenn man eben sagt, das sind irgendwie die schlimmen Faschisten und so weiter, das ist dann Inzivilität.
Gibt es denn Unterschiede in der Verwendung alternativer Medien zwischen West- und Ostdeutschland?
Das ist eine spannende Frage und die können wir so in der Forschung noch nicht beantworten. Also was wir wissen, es gibt einen gewissen Prozentteil der Internetnutzer, die alternative Medien nutzen. Das wird so in den Forschungsbefunden so zwischen 5% und 15% der Internetnutzer angegeben im Allgemeinen. Und da ist aber auch schon sehr schwer zu sagen, sind das alte Menschen, junge Menschen, hochgebildete, niedriggebildete Männer, Frauen. Also da sind die Befunde widersprüchlich, einfach weil das eine relativ kleine Gruppe ist. Und zu der Frage, ob das jetzt in Ostdeutschland, ob die Nutzung da anders ist als in Westdeutschland, gibt es eigentlich überhaupt noch keine Befunde. Also da kann man wirklich noch nicht viel sagen, einfach weil es auch sehr schwer ist, an diese Zielgruppe ranzukommen. Also wir hatten auch in unserem Forschungsprojekt die Idee, die Nutzerinnen und Nutzer alternativer Medien zu befragen. Aber wir haben erstmal gar kein Forschungsinstitut gefunden oder kein Befragungsinstitut gefunden, was uns genau diese Zielgruppe beschaffen kann. Das heißt, wir müssen immer mit der Zielgruppe der Internetnutzer operieren und in dieser Zielgruppe ist halt nur so ein kleiner Anteil an alternativen Mediennutzern, sodass das schwierig ist, die Frage zu beantworten.
Also es gibt Studien zum Thema Medienvertrauen in Deutschland allgemein und da hat man in den neueren jetzt keine starken Unterschiede mehr tatsächlich gesehen zwischen Ost- und Westdeutschland. Wo man aber eine Kausalität festgestellt hat, war zum Beispiel die Zufriedenheit mit der wirtschaftlichen Lage. Also dass Leute, die mit ihrer wirtschaftlichen Lage unzufrieden waren, auch eher ein großes Medienmisstrauen hatten und wiederum auch umgekehrt. Aber strukturschwache Gegenden gibt es ja auch in jedem Bundesland. Also es ist sehr schwierig, da wirklich noch so diese Unterscheidungen zu machen.
Welche Bedeutung messt ihr alternativen Medien in Deutschland denn bei? Würdet ihr sagen, das ist eine Nische oder?
Ja, alternative Medien haben unserer Meinung nach eine größere Bedeutung jetzt bekommen. Also die Reichweite ist größer geworden. Das liegt unter anderem auch an sozialen Medien. Also dass soziale Medien, Algorithmen, dass die sozusagen zur Verbreitung und zur Reichweite von solchen Angeboten beitragen. Also wir haben zum Beispiel Studien, die zeigen, dass Nutzerinnen und Nutzer primär über Facebook und über Suchmaschinen auf diese alternativen Medien kommen. Und dabei haben wir wenig Nutzer, die das sehr häufig nutzen, sondern wir haben viele Gelegenheitsnutzer. Also die werden offensichtlich häufig über Facebook, über Suchmaschinen dort hingespült. Und man kann halt schwer sagen, was das sozusagen in der Wirkung bedeutet, weil man ja auch sagen kann, naja, wer schon so ein bisschen rechtsgerichtet ist oder vielleicht auch rechtspopulistisch denkt, dass der dann halt auch eher solche Medien nutzt. Aber natürlich, wenn man dann häufig solche Medien nutzt, kann das natürlich auch diese Einstellungen verstärken und kann dann auch zu Vorstellungen, zu Einstellungen gegen die Demokratie führen. Also es ist schwer zu sagen, es ist ein kleiner Anteil, aber dieser kleine Anteil kann sich durchaus weiter radikalisieren und da extremere Einstellungen einnehmen, die dann auch zu tatsächlichem Gewalthandeln in der Realität führen können.
Es hat sich aber tatsächlich auch gezeigt, dass selbst wenn man nur kurzfristig oder immer mal wieder durch zum Beispiel Facebook auf solchen Seiten gelandet ist, das durchaus dann dazu beitragen kann, dass man eher Parteien im extremistischen Spektrum wählt. Also dass es selbst, wenn man nicht ein regelmäßiger Leser von solchen News-Outlets ist, das auf jeden Fall einen Einfluss haben kann.
Beziehungsweise, da ist die Kausalitätsfrage halt auch noch nicht geklärt. Also Nutzer alternativer Medien wählen eher AfD oder AfD-Wählende nutzen eher alternative Medien, rechtsalternative Medien. Also die Kausalität ist noch unklar, aber es gibt auf jeden Fall einen Zusammenhang zwischen der Nutzung dieser rechtspopulistischen Medien und der AfD-Wahlwahrscheinlichkeit.
Stichwort soziale Medien. Ist das für euch auch ein Grund, weshalb es in den letzten Jahren, so scheint es zumindest, immer häufiger alternative Medien genutzt werden?
Ja, also die Nutzung ist auf jeden Fall dadurch gestiegen, also sowohl auf Seiten der Produzenten als auch auf Seiten der Nutzenden. Also einerseits ermöglichen ja soziale Medien, dass jeder und jede Produzent sein kann und seine Inhalte selbst produzieren kann. Also wenn sich Akteure in den etablierten Medien nicht mehr repräsentiert fühlen, dann können sie natürlich schnell selbst ein Medium ins Leben rufen oder selbst Influencer werden, politischer Influencer werden und können dann selbst ihre Inhalte online stellen. Und das überprüft dann auch keiner, wie diese Inhalte aussehen. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist natürlich, dass man eben dann durch diesen provokativen Stil oder diesen inzivilen Stil auch schnell Reichweite generieren kann. Also die Algorithmen spielen ja mit bei solchen negativen, bei solchen provokativen Äußerungen, sodass die Reichweite schnell nach oben gehen kann und dass damit dann auch mehr Leute erreicht werden können potenziell.
Gibt es etwas, was euch am meisten Sorgen bereitet? Also einmal Organisationen, die alternative Medien nutzen oder Einzelne, die sich den alternativen Medien zuwenden?
Ja, also was wir da dazu sagen können, dass diese rechtspopulistische oder diese rechtsalternative Szene sich durchaus vernetzt oder gut vernetzt mit der AfD. Also die bilden schon eine Community sozusagen und berichten auch gegenseitig übereinander und übernehmen gegenseitig ihre Informationen und ihre Berichte. Was das aber tatsächlich bedeutet, also ob diese Medieninhalte dann bestimmte Wirkungen haben, ob die zu extremistischeren Einstellungen führen, da gibt es noch gar nicht so viel. Da ist die Forschung erst am Anfang, sodass wir das noch gar nicht so genau sagen können. Und häufig wissen wir auch gar noch nicht so richtig, wie die Inhalte aussehen von alternativen Medien. Also das gibt die relativ moderat daherkommen, die tatsächlich so eine moderate Kritik an den etablierten Medien üben und meinen, naja, da werden bestimmte Themen halt nicht abgebildet und die bilden jetzt wir hier ab. Das ist ja auch legitim im demokratischen Diskurs. Und dann gibt es aber auch solche wie Compact, was jetzt ja verboten wurde, wo dann tatsächlich zum Umsturz aufgerufen wird, also wo sozusagen das schon nicht mehr auf dem Boden des Grundgesetzes steht und das ist sozusagen problematischer, aber darüber wissen wir ehrlich gesagt noch gar nicht so viel. Also da ist die Studienlage einfach noch nicht gut genug. Wir wissen noch nicht genug über diese Inhalte, um dazu eine Einschätzung abgeben zu können.
Ja, was ich auch vielleicht besorgniserregend finde, ist, dass es, selbst wenn man Seiten verbietet, wie das Kompakt-Magazin oder Russia Today, die Autoren gehen dann einfach woanders hin. Also die eröffnen dann ganz schnell einfach eine neue Seite, die umbenannt wird, oder gehen zu Seiten, die noch nicht verboten sind und verbreiten da weiter ihre Inhalte. Also das fühlt sich dann im ersten Moment zwar wie ein Erfolg an, aber letztlich kann man das so durch eine Verbotspolitik nicht so gut in den Griff bekommen, dass diese Inhalte produziert und verbreitet werden.
Also wie würdest du das Verbot einschätzen? bei dem, im Fall jetzt des Kompaktmagazins?
Also ich würde sagen, das Verbot war überfällig, weil ja wirklich der Chefredakteur deutlich zu einem Umsturz aufruft. Er sagt, wir möchten das Regime stürzen. Und das ist ja wirklich ein Punkt, wo man konkret sagen kann, das widerspricht ja unseren Grundgesetzen. Da hat man wirklich eine feste Grundlage, wo man sagen kann, dass, da kann man ein Verbot aussprechen. Und deswegen würde ich sagen, das war definitiv ein richtiger Schritt, dieses Magazin zu verbieten oder zumindest den Versuch zu machen. Er wird ja sicher noch versuchen, gerichtlich dagegen vorzugehen.
Ihr habt euch ja auch intensiv selber mit alternativen Medien auseinandergesetzt im Rahmen eurer Forschung. Seid ihr selber angefeindet worden und habt ihr Erfahrungen gemacht mit ja, sehr kritischem Gegenwind in diese Richtung?
Ja, das Spannende ist, unser Projekt, das wir selbst durchführen wollen, das ist ja erst im April gestartet. Das heißt, so viel ist noch gar nicht passiert. Den ersten Schritt, den wir getan haben, ist über unsere PR-Abteilung der Uni Jena eine Pressemitteilung rauszugeben, wo wir dieses Projektthema ankündigen und sagen, was wir erforschen wollen. Und das Spannende ist, dass schon diese Pressemitteilung auf Facebook sehr viel Traffic, sehr viel Nutzerkommentare hervorgerufen hat und schon sehr viele Leute der Meinung waren, dass das Projekt an sich schon eine voreingenommene Fragestellung hat und wir dahingehend schon angefeindet wurden. Während auf anderen Plattformen, wo dieses Projekt auch angekündigt wurde, also Twitter, Instagram, LinkedIn, da ist sowas nicht passiert. Also es war primär auf Facebook, dass wir da schon sehr viele Nutzerkommentare bekommen haben.
Ja, und was ich sehr interessant fand an diesen Kommentaren war, dass es oft komplett abgeschweift ist. Also dass es dann auf einmal um Impfzwang ging oder Impfschäden. Dass es oft auch eher persönlich wurde, dass dann eben Ines angegriffen wurde als Person und dass uns natürlich im Allgemeinen vorgeworfen wurde, wir können so eine Studie gar nicht leisten, weil ja wir ohnehin der linksideologischen Ecke angehören als Universität. Und ich finde, das ist tatsächlich auch ein Thema, über das man sich privat Gedanken machen muss, wenn man sich damit beschäftigt als Forschender. Weil wenn man dann eben so erzählt, was man so macht im Beruf und dann sagt, man beschäftigt sich mit solchen Medien, dann kann es auch schon mal passieren, dass man dann mit Leuten redet, die vielleicht irgendwie dann, ja, vielleicht Einstellungen teilen, die man selber nicht so hat und das kontrovers diskutiert wird. Also ich finde, das hat auch so ein bisschen eine ja, persönliche Ebene, über die man nachdenken sollte, wenn man sich damit beschäftigt.
Ines, du hast von Facebook angesprochen als Medium, wo das besonders aufgefallen ist. Ist das kann man das verallgemeinern? Ist das häufiger der Fall, dass ausgerechnet Facebook?
Ja, wir wissen aus Studien, dass insbesondere Facebook dazu beiträgt, auf diese alternativen Medienseiten zu verlinken und dort sozusagen Nutzerinnen hinzuspülen. Wir können nur spekulieren, woran das liegt. Also Facebook ist ja ein soziales Medium, das schon ein bisschen älter ist, wo sozusagen die Zielgruppe auch nicht mehr ganz so jung ist. Also das ist ja was vor 20, 15 Jahren gestartet ist. Das heißt, die Leute, die auf diesem Medium sind, sind entweder abgewandert oder sie sind mit alt geworden mit diesem Medium. Und wir vermuten, dass eben eher ältere Männer auf Facebook sind, die halt auch diese rechtspopulistischen Gedanken teilen und auch entsprechende Einstellungen haben und dann auch diese alternativen Medien nutzen, während die anderen die anderen sozialen Medien wie Instagram da eher wahrscheinlich ein jüngeres Zielpublikum haben, wo das nicht so ein Thema ist.
Gibt es neben dem Kompaktmagazin noch weitere alternative Medien, die euch Sorgen bereiten oder wo ihr schon gemerkt habt, beobachten konntet?
Ja, ein Medium ist PI News. PI steht für Politically Incorrect. Und da haben wir selbst schon eine Studie zu durchgeführt und haben uns eben für das Ausmaß von Rechtspopulismus interessiert. Wir haben da allerdings nur die redaktionellen Inhalte angeschaut, weil wir die für besonders relevant gehalten haben. Und es stellte sich dann aber im Zuge der Studie heraus, dass insbesondere in den Wahlblöcken, die sozusagen um die redaktionellen Inhalte herum sind, dass da verschwörungstheoretische Inhalte geteilt wurden oder dass die da so eingestreut wurden. Und da waren wir sozusagen völlig auf dem falschen Fuß, weil wir es eben in den redaktionellen Inhalten vermutet haben, aber es eben eher in der Werbung aufgetreten ist.
Wie ist eure Einschätzung zu der bevorstehenden Landtagswahl in Thüringen? Also würdet ihr sagen, dass alternative Medien Einfluss auf die Landtagswahl im September Einfluss üben?
Ist es schwer zu sagen, aber wenn man davon ausgeht, dass die AfD gut vernetzt ist mit diesen alternativen Medien und dass auch immer mal wieder Artikel über Thüringen und die AfD in Thüringen auf diesen Medien erscheinen, dann kann man schon davon ausgehen, dass sie einen Einfluss haben. Und zwar vielleicht dahingehend, dass sie eine bestimmte Wählergruppe oder eine bestimmte Zielgruppe mobilisieren können und sozusagen da die noch dazu animieren können, die AfD zu wählen. Weil die richtig hartgesottenen AfD-Wähler, die brauchen möglicherweise auch keine alternativen Medien, weil die können direkt bei den AfD-Accounts auf Facebook und so weiter, können die sich informieren und können da die Informationen bekommen, die sie haben wollen. Aber diese alternativen Medien sind insbesondere dafür da, ja noch Reichweite zu generieren und eine Zielgruppe zu erreichen, die vielleicht noch nicht so ganz überzeugt davon ist, aber die sich mobilisieren lässt zur AfD-Wahl im September.
Es gibt auch eine Studie, die darauf hinweist, dass dieser Einfluss tatsächlich aber noch mal höher ist, wenn es um wirklich deutschlandweite Wahlen geht, als wenn es eher um die Länder- oder Regionalebene geht.
Genau, diese Studie hat gezeigt, dass sich Bürgerinnen und Bürger insbesondere vor der letzten Bundestagswahl über alternative Medien informiert haben. Also da sind sozusagen die Nutzungszahlen nochmal in die Höhe geschnellt und nach der Bundestagswahl sind sie wieder runtergegangen. Und die Studie hat im Vergleich dazu die Europawahl untersucht und das wird ja eher als so eine Nebenwahl gesehen. Und da waren halt nicht so starke Nutzungszuwächse im Vorfeld der Europawahl zu verzeichnen. Zu den Landtagswahlen gibt es solche Studien noch nicht, aber es ist zu vermuten, dass auch Landtagswahlen eher zu den Nebenwahlen gehören, wo das nicht so einen starken Einfluss hat. Aber wir wissen es nicht. Es ist noch offen, muss noch erforscht werden.
Okay, gibt es in diesem Kontext etwas, was ihr für Thüringen wünscht? Also jetzt vor allem in Bezug auf die Landtagswahl?
Ja, also ich würde mir schon wünschen, dass nicht die AfD die stärkste Kraft in Thüringen wird. Das wäre mein großer Wunsch. Und mein zweiter Wunsch wäre, dass es eine Koalition oder eine Mehrheit aus Parteien gibt, die mehrheitlich regieren können ohne Beteiligung der AfD. Ich glaube, das wäre mein großer Wunsch.
Ja, also dem kann ich mich eigentlich nur anschließen. Ich hätte vielleicht auch die Hoffnung zumindest, dass in dem Wahlkampf einigermaßen die Zivilität gewahrt wird und natürlich, dass die AfD nicht dann an der Regierung beteiligt wird, denn für uns als Beschäftigte der Universität wäre es dann natürlich ein harter Schlag. Also das sagen Sie ja selber auch ganz klar, dass es dann nicht auf Ihrer Agenda steht, die Forschungsfreiheit zu fördern, sollten Sie an der Regierung beteiligt sein.
Alles klar. Dann vielen lieben Dank für eure Einschätzungen, Ines und Antonia. Vielen lieben Dank.
Danke, dass wir hier sein durften.
Ja, vielen Dank.